Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind ein weiteres Mal angetreten, um uns Anekdoten erzählen zu lassen. Und heute bin ich sehr froh, ein bisschen Star Power in dieses Format zu bringen. Kai Rosenkranz ist da, freischaffender Musikproduzent, Komponist, Musiker. Hallo Kai.
Hi, grüß dich. Hallihallo.
Und ich sage Star Power, weil ich glaube, dass du der bekannteste deutsche Musikkomponist für Spiele bist, neben Chris Hülsbeck.
Ich wollte gerade sagen, da muss man immer den Chris Hülsbeck als erstes sagen. Da geht nichts dran, ja. Aber vielen Dank trotzdem. Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
Genau, wer es nicht weiß, Kai ist federführend verantwortlich gewesen, insbesondere für die ganze Musik bei Gothic, hat auch bei Risen Musik beigesteuert, arbeitet jetzt auch wieder an neuen Dingen, von denen er aber noch nicht erzählen darf, sagt er.
Genau. Vielleicht ein bisschen. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das Gespräch so entwickelt.
Ich bin gespannt. Ich bin auch vor allem gespannt, was erzählst du denn, Kai? Du hast eine lange Karriere, du bist lange in der Spielebranche unterwegs. Was ist dir Fantastisches widerfahren? Was kriegen wir heute zu hören?
Oh, da ist ganz schön viel passiert in der Zwischenzeit. Lass mich nachdenken. Also ich glaube, die Phase, die mir noch am präsentesten in Erinnerung geblieben ist, weil einfach auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen viele tolle Dinge passiert sind, ist so die Ende der Entwicklungszeit von Gothic 3. Das endete natürlich hart mit dem Release dann. Ab da ging auch einiges durcheinander und auch schief. Aber die Zeit, so darauf hinzuarbeiten, war wirklich was ganz Besonderes. Erstens für mich aus kreativen Gründen, weil ich ja bei Gothic 3 die Möglichkeit hatte, zum ersten Mal wirklich mit einem Live-Orchester zusammenzuarbeiten. Und so dieser Moment, wo das Orchester quasi einatmet und dann ansetzt, die selbst komponierten Stücke zu performen, das werde ich nie vergessen. Das ist, glaube ich, für jeden Komponisten, der mal die Gelegenheit bekommt, was ganz, ganz Besonderes. Aber was noch fast ein bisschen prägender war aus der Zeit, ist ja so quasi zwischen den Welten, der Entwicklerwelt und der Spielewelt, ganz in einer ganz zentralen Position zu stehen und beides so mitzukriegen und ganz, ganz nah an dieser total aktiven Community dran zu sein. Und das weiß ich, das war ein Gefühl von Wertschätzung und von Teil eines Großen zu sein, wenn man so will. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber es hat sich echt so angefühlt. Und wir haben halt als Community total viele Sachen gemacht. Wir haben im Rahmen der Games Convention damals noch in Leipzig zusammen gezeltet jedes Jahr und haben halt einfach am Lagerfeuer uns ausgetauscht und haben tolle Bühnenshows gemacht dann für die Fans von Gothic 3, schon improvisiert haben, aber es war natürlich auch sehr professionell im Vergleich zu dem, was ich bis dahin so gemacht hatte. Und wie gesagt, das ist das, was ich meinte, auf ganz vielen Ebenen hat es so den nächsten Level erreicht, wenn du so willst. Ne? Der nächste Level als Komponist, was mit dem Orchester machen zu können, aber auch der nächste Level, was so die Nähe zur Community angeht und das wirklich menschlich mit der Community zusammenzuarbeiten und ganz viele tolle Sachen zu machen. Ja, das dieses Jahr 2006 oder beziehungsweise 2005, 2006, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, auch so für die weitere Laufbahn.
Warst du da vor Ort oder warst du als Musiker irgendwo außerhalb und hast dein Zeug dann halt einfach nur sozusagen eingeschickt?
Ich glaube, ich war so stark vor Ort, wie man es nur sein kann, weil ich tatsächlich im Haus von Piranha Bytes gewohnt habe. Unterm Dach hatte ich mein kleines Zimmer. Das war die Zeit, wo man sozusagen in einer Lebensphase war, wo man dem auch noch so viel Raum einräumen kann. Ich war ja noch relativ jung. Das heißt, meine komplette Zeit bei Piranha Bytes war ich eigentlich immer sehr eng am Team dran. Habe entweder tatsächlich, wie gesagt, im Haus gewohnt oder bin halt wie so ein Inhouse-Teammitglied den ganzen Tag da gewesen.
Boah, da kann ich dir eine Frage stellen. Wir haben mal vor Jahr und Tag haben wir eine Folge zu Gothic gemacht und ich habe da die wilde Theorie aufgestellt, dass die Gothic-Spiele einfach auch sich unterscheiden von Risen, weil die in einer anderen Lebensphase der Entwickler gemacht wurden. Dass die alle jünger waren und da konnte man halt sozusagen auch irgendwo da Leben auf dem Bauernhof machen und 24/7 alles nur in dieses Spiel reinpumpen. Ja. Und die späteren Titel und die sind dann halt besser polished, also die sind weniger verbuggt erschienen als so manches Gothic, sind halt aber auch so ein bisschen gestreamlined. Während die Gothic-Titel hat man das Gefühl, da wurde halt jedes Feature, das man irgendwie cool fand, noch reingestopft, mit aber auch natürlich manchmal, sage ich mal, mehr oder weniger katastrophalem Ergebnis. Ist das so? Kann man an diesen beiden Reihen so ein bisschen auch ablesen, dass das in unterschiedlichen Lebensphasen von diesem Entwicklerteam stattgefunden hat?
Ich denke schon, ja. Da ist auf jeden Fall was dran. Also auch wieder aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das erste ist, dass in dem ersten Gothic oder in den ersten beiden Gothics einfach noch ganz viel vom Selbstverständnis des Entwicklerteams drinsteckt, was ein cooles Spiel sein sollte. Weil man hatte einfach nicht so eine Art Legacy, auf die man aufbauen wollte und hat sich noch nicht so analytisch damit auseinandergesetzt, was hat denn jetzt gut funktioniert und was wollen die Spieler da draußen, was ist eigentlich das Herz von Gothic sozusagen. Sondern das kreative Kernteam hat gesagt, ich möchte einfach genau diese Art von Spiel machen und hat so einen ganz eigenen inneren Kompass angelegt. Und das wurde dann mit der Zeit immer mehr auch so ein bisschen verwässert, in Anführungsstrichen, dadurch, dass man gesagt hat, okay, ein dritter Teil oder die Fortsetzung, das Add-on, was auch immer, das muss mehr von dem haben, was die Spieler wollen, was ist das eigentlich? Und es hat so ein bisschen Klick gemacht im Kopf, sage ich mal, dass man versucht hat, Bedürfnisse und Erwartungshaltungen der Community zu befriedigen. Und das ist uns auch immer so ein bisschen schwer gefallen, weil wir einerseits immer was Neues machen wollten. Also Gothic 1 steckte ja voller Dinge, die es noch nicht gab zu dem Zeitpunkt. Und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen in dem Sog uns gefangen sahen, dass Spiele sich immer weiter professionalisieren, immer mehr Convenience für den Spieler anbieten müssen, dass es gewisse, ja, sag ich mal, Modernitätsaspekte gab, die ein Spiel einfach liefern muss, wo die Messlatte durch große Teams aus dem Ausland immer sehr hoch gesetzt wurde und wir haben schon allein um zur Erreichung dieses Levels einfach sehr viel strampeln müssen und mussten dann eben auch immer noch versuchen, so den innovativen Kern herauszustellen und irgendwie zu präsentieren. Und das ist dann mit der Zeit immer schwieriger geworden. Das merkt man, glaube ich, den neueren Spielen auch an, dass sie halt mehr so versuchen, so einen Spagat hinzukriegen aus Sachzwängen und Spielerbefriedigung und irgendwie so modern und groß und technisch gepolished sein zu sein wie die anderen. Aber trotzdem immer noch so die Frage, aber was macht es eigentlich Gothic? Und das kann man, glaube ich, auch so im Laufe der Jahrzehnte selber so ein bisschen aus dem Auge verlieren als Entwickler.
Wie ist denn das mit der Selbstverwirklichung als Musiker? Ihr seid ja so ein Völkchen. Es ist, glaube ich, für viele Leute, also mir geht es zumindest auch so, immer so ein bisschen so eine Blackbox, weil, keine Ahnung, wenn man selber keine Musik macht, ist es einfach schwer, sich vorzustellen, auch wie so jemand wie du arbeitet, woher so eine Inspiration kommt oder sonst irgendwas. Man sitzt halt selten da und soll sich Melodien oder Harmonien oder sonst was ausdenken. Und auch wenn du jetzt sagst, du hast dich da jetzt dann weiterentwickeln können bis hin zu diesem Live-Orchester, wie ist denn das? Also setzt man so da und dann sagt jemand, ja, wir brauchen da, das soll so ein bisschen heldenhaft und episch klingen und dann, keine Ahnung, orientiert man sich an anderen heldenhaft epischen Soundtracks oder wie funktioniert denn das? Das ist wahrscheinlich die platteste, meistgestellte Frage, die man einem Musiker stellen kann, aber ich stelle sie trotzdem.
Naja, tatsächlich in der Form noch nicht. Also ich finde es ganz interessant, auch darüber mal nachzudenken. Ich glaube, auf der abstraktesten Ebene machen wir das, was eigentlich viele kreative Leute machen, nämlich sie nehmen irgendeine Art von Eingabe und Inspiration und übersetzen sie in etwas anderes und interpretieren natürlich diese Eingabe dadurch ganz persönlich. Und also quasi, wenn du dir vorstellst, für uns Musiker ist Musik so eine Art Sprache, die wir entweder ganz, ganz muttersprachlich und fließend sprechen. Das heißt, du sagst mir jetzt zum Beispiel irgendeine Spielszene und ich kann mich direkt quasi ans Klavier setzen und kann das nacherzählen in Form von Melodien. Hab also so eine Art, ja, emotionalen Dolmetscher, der das quasi aus deiner Sprache in meine musikalische Sprache übersetzt. Oder man kann das vielleicht noch nicht so fließend sprechen, dann braucht man eher handwerkliche oder sprachlich-grammatikalische Unterstützung, Regelwerke, um Muster zu erkennen und das aufzubauen. Aber es geht immer so um die Übersetzung von einer Welt in die andere. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ich sei ein Autor, dann würde ich zum Beispiel die Idee einer Geschichte erzählt bekommen oder die Idee eines Settings und würde sie in eine andere Welt überführen, nämlich in die durch meine Worte und meine Sprachästhetik ausgekleidete Nacherzählung sozusagen. Und bei Musik oder bei Grafiken ist es nicht anders. Und ich sehe meine große Stärke darin, immer eine ganz emotionale Grundaussage in etwas zu erkennen und die ganz stark auch wieder zu beleben in meinem Medium. Also wenn du mir eine traurige Geschichte erzählst, wo vielleicht die traurigen Aspekte subtil verwoben sind mit Aspekten von Hoffnung oder wie auch immer, dann schwingt das irgendwie in mir, und wenn ich mich dann ans Klavier setze, kann ich das quasi so musikalisch nacherzählen, dass dieses Gefühl auch auf dem anderen Kommunikationskanal, nämlich in der Musik, beim Zuhörer ankommt. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber so sehe ich das quasi auf einer abstrakten Ebene, genau wie ein Maler eine Idee, die er vielleicht im Kopf hat, in Farben und Kompositionen auf Bildern umsetzen kann, übersetze ich welche Inputs auch immer in die Sprache der Musik.
Mach das doch mal am konkreten Beispiel. Also was ist denn jetzt zum Beispiel im Gothic-Soundtrack, welche emotionalen, keine Ahnung, Vorbilder stecken denn da drin?
Ja, also die Welt von Gothic 1 hat einen ganz eigenen Charakter und dadurch auch eine ganz eigene Emotionalität. Also diese erstmal die Rolle des Spielers in der Welt ist die, dass er ein einsamer Underdog ist. Das heißt, es geht erstmal vieles darum, sich in einer Welt, die ihn überhaupt nicht willkommen heißt und die ihm auch bis auf einzelne Charaktere, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, überhaupt nicht unterstützt. Er ist also völlig auf sich allein gestellt. Auch der Spieler ist völlig auf sich allein gestellt, weil das Spiel ihm auch nichts erklärt, nämlich wie es sich selbst sozusagen zu bedienen hat. Das heißt, dieser Aspekt, einsamer Held in unfreundlicher, schroffer Welt, ist ein Aspekt, der in der Musik auf jeden Fall auftauchen muss. Und dann gibt es aber eben auch immer Charaktere, die so ein bisschen ausbrechen aus dieser Hau-dich-aufs-Maul-Welt und dem Spieler eben doch die Hand hinstrecken und ihm helfen. Das heißt, das sind dann so Fäden von Menschlichkeit und von Unterstützung, die da so durchziehen. Insgesamt geht es noch um den Aspekt der Reife und der Coolness. Also auch wenn sich manchmal Reife und Coolness gegenseitig ausschließen, hat man so das Gefühl, ist die Welt von Gothic einfach eine sehr, sehr reife Welt im Sinne von, es geht um sehr ernste, sehr erwachsene Themen, und Coolness im Sinne von, das sind halt einfach richtig harte Kerle, die da hauptsächlich den Ton angeben, und das muss natürlich sich auch musikalisch wiederfinden. Das heißt, bei der Übersetzung in Musik gibt es immer Aspekte der Einsamkeit und der Melancholie. Es gibt Aspekte des Schroffen und des Unwirtlichen, also sowas wie ja einfach Instrumente, die so ein bisschen rotzig daherkommen. Es ist sehr perkussiv, um dieses solide Abweisende darzustellen. Aber es gibt eben auch so menschliche, warme Elemente, sowas wie eine Gitarre oder eine Laute, die am Lagerfeuer gespielt wird. Oder sowas wie ein Cello, was sehr schroff klingen kann, aber eben dann doch einen wieder so ein bisschen warm umlullen kann, um diesen Spagat rüberzubringen.
Das stelle ich mir so ein bisschen vor. Ist das nicht auch dann auch von dem Musiker selber so ein bisschen abhängig? Wie ist denn das? Also ist das, was du komponierst, auch so ein bisschen von deiner eigenen Stimmung abhängig? Ich kenne das so, wenn aus Autorensicht, wenn du jetzt zum Beispiel lustig sein sollst, du kannst natürlich eigentlich immer dann trotzdem einen lustigen, hoffentlich, Text produzieren, aber je nachdem, wie deine Stimmung ist, ist es dann vielleicht eher ein zynischer Humor oder eher ein leichtherziger Humor. Hast du auch solche Schwankungen, wo du sagst so, boah, das habe ich jetzt an dem oder dem Tag geschrieben, den Song, und das merkt man auch?
Absolut, also total. Es ist, wenn du sozusagen die gleiche inspirierende Quelle unterschiedlichen Komponisten geben würdest, würden sie das schon total anders interpretieren, anders nacherzählen, einfach weil sie in dieser Verbindung von unterschiedlichen Strömungen andere Schwerpunkte setzen. Auf den einen wirkt der Aspekt der Melancholie sehr stark, auf den anderen wirkt der Aspekt der Hoffnung sehr stark zum Beispiel. Aber auch wenn du mir den gleichen Input in unterschiedlichen Phasen erzählen würdest, würden, glaube ich, auch andere Aspekte mich ansprechen. Oder ich wäre wie soll man sagen, sensibilisierter vielleicht für andere Aspekte und würde das deshalb auch anders interpretieren. Es ist sogar teilweise auch genau das passiert jetzt in letzter Zeit. Dann habe ich sehr viel Musik für Trailer machen müssen oder Musik für Szenen, die erstmal nur visuell gewirkt haben, wo es noch nichts gab, woran man irgendwie erkennen konnte, was die gewünschte Zielemotionalität ist, bis auf das Bild selber. Und dann schaut man sich die Bilder an und sagt, okay, das wirkt irgendwie so, wie das aufgebaut ist, mit dem Typen so in der Mitte, allein auf weiter Flur. Das wirkt schon irgendwie sehr melancholisch und sehr traurig. Und einen Monat später guckt man sich das gleiche Bild nochmal an und sagt, das ist eine Situation von Aufbruch. Der bricht auf in ein Abenteuer oder so. Ne? Das heißt, da kann man an der Interpretation des Komponisten und wie er das jetzt übersetzt in seine Sprache, kann man auch immer ganz viel davon ablesen, wie es ihm gerade geht in dem Moment der Interpretation. Total, ja.
Wie ist denn überhaupt der Stand des Komponisten? Von den Autoren haben wir schon oft genug gehört, dass sie beklagen, sie sind schlecht bezahlt, wenig wertgeschätzt, sie werden häufig viel zu spät erst hinzugezogen und dann steht schon so viel fest in dem Spiel, also von der Spielmechanik oder so, dass sie dann halt irgendwie ihre Story da darauf hin zurechtbiegen müssen, dann werden irgendwie hinterher nochmal Budgets zusammengestrichen für die Tonaufnahmen oder sowas, dann müssen Teile von den Aufnahmen wegfallen und sie müssen schauen, dass sie ihre Story wieder anpassen müssen. Leidet man da als Musiker auch unter ähnlichen Zuständen oder bist du als Komponist in einer besseren Situation?
Ich glaube, aus meiner Sicht beurteilen zu können, dass es durchaus ähnlich ist. Ich muss allerdings fairnesshalber dazu sagen, dass ich selber da in einer sehr luxuriösen Ausnahmesituation bin, weil ich eben 12 Jahre lang bei einer Firma gearbeitet habe, da so peu à peu quasi mein Stand und auch meine Rolle und das Involvement in die Produktion vom ersten Tag bis zum letzten Tag so aufbauen konnte und dann quasi in die Branche entlassen wurde, schon mit einem gewissen Standing. Das heißt, so der Aspekt der fehlenden Wertschätzung, den kriegen, glaube ich, so aufstrebende neue Komponisten viel mehr zu spüren als jemand, der jetzt zum Zeitpunkt, wo er das erste Mal in Anführungsstrichen Akquise betreiben muss und irgendwie neue Projekte an Land ziehen muss, schon 12 Jahre lang Zeit hatte, sich in so einem sicheren Umfeld zu entwickeln und sich was aufzubauen quasi. Deswegen für mich persönlich muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt, immer mit Leuten zusammenzuarbeiten, die meine Arbeit zu schätzen wissen und mich das auch spüren lassen und die auch meinen Input in frühen Entwicklungsphasen schon abgreifen und irgendwie in so einen total angenehmen Prozess der gegenseitigen Inspiration und Iteration eintauchen. Aber jetzt, ich habe jetzt so ein Netzwerk gegründet im April, die European Game Composers, um sich genau eben mit anderen Komponisten über Dinge auszutauschen und zu gucken, was kann man verbessern, wie kann man sich gegenseitig helfen, wie kommt man raus aus diesem Ellbogendenken. Und in den Gesprächen mit den anderen Komponisten kriege ich eben auch ganz oft das so ein bisschen wiedergespiegelt, was du gerade erwähnt hast, nämlich, dass es doch immer wieder ein Kampf dafür ist, überhaupt erstmal zu kommunizieren, wie wichtig ist die Musik, welche Rolle kann die Musik spielen und was muss auf Seiten der Produktion beachtet werden, damit sich das voll entfalten kann. Also wie früh muss der Komponist eingebunden werden, wie sollte man mit ihm kommunizieren, wie kann die Funktion der Musik genutzt werden über das typische, muss halt Stimmung erzeugen, hinaus, also auf einer viel differenzierten Ebene. Und da gibt es halt durchaus auch noch Aufholungsbedarf oder Luft nach oben, um das noch besser hinzukriegen, lass mich so sagen.
Und das kann ich mir super, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass es für Leute, die vielleicht nicht so den Kontakt zur Musik haben, wahrscheinlich auch einfach super schwierig ist, da eine vernünftige Kommunikationsebene zu finden. Wie oft passiert es dir, dass Leute einfach nur, weil ihnen auch so ein bisschen die Sprache fehlt, einfach sagen, so wie das da, ich will sowas wie das?
Das passiert oft, ja. Auch teilweise, weil ihnen die Sprache dazu fehlt und teilweise, weil sie ein Referenzbild oder ein Referenzmusikstück, wie auch immer, für die geeignetste Form der Übertragung einer Idee von sich zu mir halten, weil sie darin sozusagen die emotionale Botschaft am besten repräsentiert fühlen. Das ist dann auch völlig okay, ne? Also mir ist es auch fast egal, mit welcher Art von Input ich arbeite, weil ich auch ein Referenzmusikstück, so diese verrufenen Temp-Scores zum Beispiel, Genau, als genau solche Inspirationen oder Eingabequelle auffasse wie das gesprochene Wort oder irgendwelche Konzeptzeichnungen und versuche darin eben genau diese emotionale Aussage zu erkennen. Was ist demjenigen darin wichtig? Was spricht darin zu mir? Und das dann zu übertragen in etwas anderes. Das heißt, das ist völlig legitim zu sagen, ich kommuniziere mit dir nicht nur in der Sprache des Game Designers, was häufig das gesprochene oder geschriebene Wort ist, sondern ich nutze eben auch schon vorgefertigte Übersetzungen in andere Medien, um meine Vision bei dir abzuladen. Finde ich völlig in Ordnung.
Aber wie oft kommt es dann vor, dass Leute im Grunde genommen sagen, ich will eigentlich genau dieses, keine Ahnung, Hans Zimmer Musikstück, aber das zu lizenzieren ist zu teuer, mach es so nach, dass ich es nutzen kann.
Ja, ist bei mir jetzt in der Form noch nicht häufig vorgekommen. Also wenn es sowas gibt wie mach, dass es so klingt wie dieses Video, dann liegt es häufig daran, dass das mit dem Musikstück, was jetzt in dem Video drin ist, auch bei demjenigen, der den Auftrag gibt, schon so eine Art Übersetzung oder Inspiration stattgefunden hat. Er hatte eine Grundidee, hat dann vielleicht schon geschaut, was gibt es in dem Bereich und hat sich da auch für sich selbst schon an etwas bedient, was ihm gesprochen hat, was viele Aspekte seiner eigenen Idee beinhaltet. Und deshalb ist ihm das so wichtig, dass genau das auch so rüberkommt, weil er sich quasi schon dran gewöhnt hat und das als Teil seiner eigenen Vision inzwischen eingebaut hat. Und das muss man dann auch respektieren und sagen, die Vorstellung ist in dem Bereich schon sehr konkret und meine Aufgabe ist es, das jetzt so gut wie möglich umzusetzen, diese Vorstellung. Aber es ist, wie gesagt, es ist völlig legitim. Ich empfinde das nicht als fehlende Kreativität, sondern ich empfinde das als ja quasi der Prozess, eine Vision zu finden, die auch musikalisch am Ende spricht, ist einfach schon konkreter und schon weiter gereift und derjenige hat schon eine Sprache gefunden, die für ihn passt, um seine emotionale Botschaft abzusetzen. Und die kann man dann versuchen, irgendwie auch wieder zu erzeugen oder zu rekonstruieren quasi.
Wie oft passiert es, dass du ein Musikstück abgibst und jemand sagt so, oh, da haben wir uns wohl missverstanden?
Ja. Inzwischen passiert es nicht mehr so häufig, aber nur, weil ich meine eigene Arbeitsweise etwas geändert habe. Es ist aber auch zu Zeiten von Gothic oft passiert. Also meine Kollegen sind auch berühmt dafür, ehrliches und direktes Feedback zu geben, was auch durchaus vernichtend sein kann. Und das passiert recht oft, dass man sagt, okay, das ist es noch nicht ganz, mach's nochmal neu. Vor allen Dingen, wenn man so früh in der Produktion dabei ist und quasi schon loslegt, obwohl das Eingangsmaterial, also die inspirierenden Quellen für mich, Worte, Bilder, Konzeptzeichnungen, noch total unkonkret sind. Das heißt, es gibt noch viel Interpretationsspielraum. Vieles von der Vision im Kopf des Game Designers ist noch nicht irgendwie in Worte oder Bilder gefasst, sondern gibt es nur in seinem Kopf bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn man dann schon losgaloppiert und die Lücken füllt, kann es halt sein, dass man sie falsch füllt und Sachen falsch interpretiert oder umgewichtet in eine andere Emotion. Und dann kommt halt sowas wie, nee, das habe ich mir anders vorgestellt, mach mal mehr so. Und das ist dann auch okay. Und ich dachte ja gerade, ich habe meine Arbeitsweise geändert. Ich habe eine Zeit lang, also hauptsächlich in den Jahren bei Piranha Bytes, so lala mit Kritik umgehen können. Oder beziehungsweise wollte auch immer irgendwie flashen und beeindrucken mit den Sachen, die ich gemacht habe. War, wie gesagt, noch relativ jung. Das heißt, ich habe mich dann eingeschlossen, habe Stücke fertig gemacht und sie so weit getrieben, dass sie irgendwie schon fertig klangen. Und habe deshalb sehr viel Zeit schon in einzelne Iterationsschritte investiert, damit sie quasi zum Zeitpunkt des internen Pitches schon perfekt sind. Und dann trifft einen sowas wie nochmal zurück ans Reißbrett natürlich viel, viel stärker. Und inzwischen mache ich die Iteration komplett auf und beginne mit sowas wie einer Style-Palette, wo wir wirklich nur so 30 Sekunden Schnipsel machen. Und ich sage hier, ich habe eine Idee. Ich traue dir zu, dass du das extrapolieren kannst. Wie findest du die Grundrichtung? Und dann arbeitet man sozusagen gemeinsam an der Entstehung eines Style-Konzepts oder einer Ästhetik für die Musik, einem emotionalen Grundton für die Musik. Und wenn diese Style-Palette dann fertig ist, also so eine, sag ich mal, 10, 15 Schnipsel aus 30 Minuten, Und dann kann man die wie so ein Maler als Farben benutzen und sagen, hier brauchen wir viel von dem und hier brauchen wir ein bisschen von dem, aber auch einen kleinen Klecks sozusagen von diesem Hoffnungsfarbton. Und dann bin ich schon relativ sicher im Sattel und kann schon ganz gut erahnen, worauf der Kunde hinaus will.
Wenn da relativ viel auch immer so an den Begleitumständen oder sonst irgendwas drinsteckt, keine Ahnung, ob es da was gibt oder ob du es auch verraten willst, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so hier, da steckt jetzt im Gothic oder irgendeinem anderen Soundtrack, da steckt was drin aus dem Leben von Kai Rosenkranz?
Ja, also ein gutes Beispiel dafür ist jetzt das letzte Projekt The Long Journey Home. Interessante Anekdote dazu. Du hast ja gesagt, es geht um Anekdoten. Ich habe 2014 eine Kickstarter-Kampagne gestartet für ein eigenes Album mit dem Namen Journey Home und befand mich in einer Lebensphase, in der es mir um die Rückkehr oder die Heimkehr zu Dingen ging, die mir wichtig sind. Also irgendwie, der Begriff Home ist da sowohl sehr direkt teilweise in den Stücken, aber eben auch sehr metaphorisch aufzufassen, so quasi zu seinen Wurzeln zurückzukehren, zu seinem innersten Kern zurückzukehren und sich so auf das zu besinnen, was einen ausmacht und wo man sich auch wohlfühlt.
Wie kam es dazu? Midlife Crisis? Gab es einen Anlass?
Kann sein, ja. Also ob es wirklich dann doch wieder auch durch mich und meine eigenen Entwicklungsprozesse katalysiert war, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber vor allen Dingen ging es darum, dass ich mich halt immer wieder in so eine Beobachterposition gezwungen habe, weil ich bin jemand, der sich eigentlich schnell verrennt in so Dingen und dann ganz, ganz tief drin ist und irgendwie gar nicht mehr genau weiß, wo er eigentlich steht. Aber habe mich dann eben gezwungen, auch mich mal selber zu reflektieren und zu überlegen, wie weit bist du eigentlich von dem entfernt, was du gerne machen möchtest? Oder andersrum gefragt, wie gut bist du darin, zu erkennen, was du eigentlich machen möchtest und das auch umzusetzen, anstatt dich irgendwelchen Gewohnheiten oder, sag ich mal, etablierten Strukturen hinzugeben? Und ich hatte mich halt in meiner Arbeit in Bereiche so selber reingedrängt, interessanterweise. Hat mich niemand gezwungen, sondern ich bin irgendwelchen Strömungen gefolgt, die sich auch richtig angefühlt haben, die mich dann immer weiter in Bereiche getrieben haben, die einfach spannend waren, weil sie sozusagen für mich einen interessanten Ausbruch aus den gewohnten Strukturen dargestellt haben, aber mich auch so ein bisschen weggeführt haben von dem, was mich eigentlich ausmacht und was ich gerne machen möchte, nämlich so wirklich die kreative Arbeit, das, was ich vorhin gesagt habe, diese Übersetzung von was auch immer in die Sprache der Musik. Und das habe ich dann erkannt, habe gesagt, ich möchte das auf jeden Fall gerne mehr einrichten, ich möchte gerne mehr Zeit mit der Familie haben, weil die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, ziemlich gelitten hat und ich immer gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich für, wenn wichtige Milestones auf der Arbeit sind, immer alles bei der Familie stehen und liegen lasse und umgekehrt das aber nicht funktioniert. Das kann nicht sein von den Prioritäten her. Das heißt, auch das war ein Aspekt von Rückkehr zum goldenen Kern sozusagen meines Lebens. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss erstmal hier von Nevigo weg. Das war ein Aspekt davon, weil Nevigo mir ganz, ganz viel zu bieten hatte, was ich mir selber aufgebaut habe und mich ganz, 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 ganz stark befriedigt hat auf anderen Ebenen, aber nicht auf dieser Ebene. Und zweitens, ich muss wieder Musik machen und irgendwie ja mehr kreativen Anteil in meiner Arbeit haben. Hab dann meine Journey Home Kickstarter-Kampagne gestartet. Und an dem Tag, als meine Kickstarter-Kampagne online ging, rief der liebe Andreas Suika mich an, der Creative Director von Didelic Studio West und von The Long Journey Home, und sagte, Kai, du hast jetzt nicht wirklich gerade dein Album Journey Home genannt, oder? Ich sagte, doch, wieso? Da meinte er, okay, ich mache gerade ein Spiel, das hat den Arbeitstitel The Long Journey Home. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ihm ging es halt total ähnlich zu der Zeit. Er hat ja auch, sag ich mal, unterschiedliche Stationen mitgemacht, die mehr oder weniger nah dran waren an dem, was er gerne machen wollte und hat dann auch gesagt, ich will das jetzt definieren, ich möchte mein Leben ja organisieren und strukturieren auf Basis meiner inneren Prioritäten und hat sich dann eben auch selbstständig gemacht, hat Didelic Studio West gegründet, hat gesagt, ich mache jetzt was Eigenes, arbeite wieder kreativ. Und wir waren uns da sehr ähnlich, waren in einer sehr ähnlichen Lebensphase und haben uns deshalb sozusagen immer nur so Häppchen zuschmeißen müssen. Und die sind bei dem anderen auf total fruchtbaren Boden gestoßen. Und wir haben uns super verstanden, also sowohl menschlich verstanden, als auch wir konnten das, was derjenige sagt und meint, richtig verstehen. Sodass ich sagen würde, in the long journey home steckt ganz viel authentische Emotionen der Lebensphase, in der ich gerade war. Und auch der Lebensphase, in der sich Andi gerade befand zu dem Zeitpunkt.
Boah, da müssen wir noch die Geschichte mit der Bushaltestelle erzählen. Das ist eine der coolsten Gesten, die ich auf Facebook jemals gesehen habe. Ich erzähle das jetzt einfach mal, ja, damit du nicht ganz betreten, beschämt wirst. Aber du hast ein Plakatwand an einer Bushaltestelle. Ich nehme an, dass du wusstest, dass dort vielleicht der ein oder andere Suika vorbeikommt. Also seine Tochter hat es wohl hinterher entdeckt. Die hast du gemietet und mit einem Plakat bespannt, wo du dich quasi bei ihm für diese Zusammenarbeit bedankt hast. Das fand ich ja, also das war eine wirklich, wirklich rührende und sehr coole Sache, muss ich sagen. Hab das gesehen und gedacht, so Mensch, der Kai Rosenkranz, das ist mal ein feiner Kerl. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Danke sehr, das freut mich. Ach, wie das genau entstanden ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte gerne ein Zeichen setzen, ne? Also auch für Andi ein Zeichen setzen. Ein Zeichen der Dankbarkeit, ein Zeichen der Wertschätzung. Und auch sowas wie die Phase, wenn so ein Spiel dann rauskommt, released wird und gerade bei The Long Journey Home hat sich auch schon vorher abgezeichnet, dass das so ein bisschen polarisieren wird. So ein Zeichen setzen, so quasi so einen positiven, ja, Anker hört sich jetzt zu viel an, aber irgendwie irgendwas, was einen dann doch wieder erdet und sagt, es ist alles doch richtig gewesen und so weiter, weil ich wusste, dass auf ihn auch turbulente Zeiten zukommen. Und habe dann überlegt, was man machen konnte und bin dann auf die Idee gekommen. Wo das genau herkam, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr wirklich.
Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen. Das darf man an dieser Stelle ruhig nochmal feiern. Also vor allem...
Danke sehr.
Hast du das sehr kurzfristig gemacht?
Ich habe das gemacht ungefähr 3 Wochen, bevor das Spiel rauskam oder 3-4 Wochen, bevor das Spiel rauskam. Einfach weil man relativ frühzeitig das schon buchen muss über die Agenturen und so weiter, dass man den Platz auch bekommt. Hab dann dementsprechend auch gezittert, dass das Release nicht verschoben wird und irgendwie dann da dann The Long Journey Home Plakat hängt, obwohl das Spiel irgendwie einen Monat später rauskommt. Ist zum Glück nicht passiert, aber genau, also wenn du das meinst mit kurzfristig, also so ein Zeitfenster von ungefähr 3-4 Wochen, dann ja.
Okay, nee, ich hätte gedacht sogar, weil der Zeitpunkt war halt auch irgendwie perfekt, weil du hast ja schon gesagt, das Spiel kam raus. Das wissen jetzt natürlich nicht alle, aber du wusstest es bestimmt. Man konnte nachverfolgen auch so über Facebook und alles andere, dass der Andreas da wirklich sehr lange und mit sehr viel Herzblut an diesem Spiel gearbeitet hat. Und das ist, sage ich mal, durchaus auch auf erhebliche Kritik gestoßen. Ja. Und man hatte auch schon so ein bisschen den Eindruck, dass ihn das mitnimmt, weil sein Baby nach all der Arbeit, ja, und dann doch so viele auch negative Stimmen. Und ich glaube, dieses Plakat kam halt einfach zu diesem idealen Zeitpunkt. Und dann ist es auch noch so diese perfekte Verschränkung, weißt du, ist es ja auch noch mal Werbung für sein Spiel. Zweitens ist da diese Danksagung und diese Wertschätzung. Ich glaube, das war halt einfach auch so, weißt du, genau das Richtige im richtigen Moment.
Ja, dass es dann so tatsächlich auch gekommen ist, dass, das ist, wenn man so will, gut gelaufen. Also ich hätte es ihm natürlich gegönnt, dass es auf eine andere Weise gut gelaufen wäre, nämlich dass The Long Journey Home rauskommt und alle unisono feiern, ne? Aber also innerhalb der Parameter, die du gerade beschrieben hast, ist das tatsächlich ein gutes Timing gewesen. Und Andi hat das ja auch so kommentiert. Er hat bei Facebook dann auch genau das dazu geschrieben, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass es ihn in einer Phase erwischt hat, in Anführungsstrichen, wo er eben in dieser emotionalen Achterbahnfahrt war aus total viel Lob und Anerkennung von den Spielern, aber auch total viel Unverständnis für das Konzept hinter The Long Journey Home. Und dementsprechend ist das bei ihm auf einen emotionalen Boden gekommen, wo er total empfänglich dafür war. Und dementsprechend hat das auch so eine Kraft entwickelt, glaube ich.
Ist es auch so ein bisschen eigene Erfahrung? Du hast ja am Anfang beschrieben, wie eng man bei Piranha Bytes, insbesondere noch zu dieser Gothic-Zeit, aber ich denke auch heute noch, mit der Community so verzahnt ist. Und dann kommt sowas wie Gothic 3, wo dann halt diese Harmonie auch erstmal sehr empfindlich gestört wird. Also konntest du vielleicht auch einfach sehr gut nachempfinden, in welcher Situation er sich da befand?
Ja, total. Je mehr man sich traut, ein Spiel zu entwickeln, in dem man sich selber verwirklicht und sich dadurch natürlich auch irgendwie angreifbar macht, also sich persönlich angreifbar macht, weil einfach persönlich viel von einem selber in dem Produkt drin steckt, desto weniger kann man sich jetzt wirklich davor schützen, auch Kritik persönlich zu nehmen. Und The Long Journey Home und auch meine Arbeit in den letzten Monaten ist total, eben weil sie aus dieser Prämisse kommt, ich möchte gerne wieder was Persönliches machen, was von Herzen kommt und so weiter, ist eben total persönlich. Und wenn das dann angegriffen wird, das erinnert mich also nicht nur an die Zeit von Gothic 3 zurück, sondern quasi an alle Situationen zurück, wo man irgendwie was aufgebaut hat, viel von sich da reingesteckt hat und das dann irgendwie sich da draußen behaupten muss und aber erstmal ordentlich einstecken muss. Das gibt es ja auch in unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Das heißt, das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich weiß auch, was mir in solchen Situationen dann geholfen hat. Deswegen habe ich auch versucht, dann ein bisschen was davon zurückzugeben. Wobei ich auch dazu sagen muss, das hört sich jetzt so an, als sei der Aspekt, dass es quasi ein Trost sein soll, dieses Plakat, dass das so vordergründig war. Das ist es tatsächlich eigentlich nicht gewesen, sondern der Aspekt des Trostes dafür, dass The Long Journey Home eben so polarisiert hat, ist ein Nebeneffekt, sondern mir ging es in erster Linie darum, einfach ein positives Signal der Dankbarkeit und der Wertschätzung und auch ganz persönlich der Arbeitsweise, die Andi und ich zusammen entwickelt haben, bei ihm abzusetzen. Und ich habe jetzt nicht gesagt, okay, da braucht man irgendwie ein bisschen Klopfen auf die Schulter, um Gottes Willen.
Ist das auch, der gemeine Mensch auf der Straße, ja, denkt ja häufig so ein bisschen an den Künstler als wehleidig oder sowas. Ist das so eine Folge dessen, dass man halt einfach, weil man, also gerade so auch wie du deine Arbeit beschreibst, du kommst ja fast gar nicht drum rum, dass da bestimmte Aspekte von deinem Werk sehr persönlich, vielleicht auch sogar manchmal ein bisschen intim sind und sowas, dass man deswegen auch sehr viel verletzlicher gegenüber Kritik ist?
Ja, denke ich schon, ja. Also es gibt unterschiedliche Facetten von Wehleidigkeit, die ich eigentlich bei allen Kreativen so immer mal wieder sehe. Der eine Aspekt ist tatsächlich dieses, ich stecke da viel Persönlichkeit rein, aber es wird von dem anderen nicht als richtig empfunden. Er sagt, es ist nicht das Richtige für meine persönliche Vision. Und das dann persönlich zu nehmen, das ist das eine, wo man halt durchaus auch verletzt sein kann als Komponist, wo man sich aber auch eigentlich immer gut zureden kann damit, dass man ja eigentlich versucht, die innere Vision eines anderen abzubilden und die aber lückenhaft ist. Das heißt, wenn man sie uminterpretiert, füllt man sie immer an mit eigenen Aspekten, die man selber da reingießt. Und wenn der andere jetzt sagt, das ist nicht das Richtige, dann heißt es nicht, dass man selber furchtbare Dinge da reingegossen hat oder dass man es nicht drauf hat oder so, sondern einfach, dass man die Lücken mit etwas anderem befüllt hat, als sie im Kopf des Auftraggebers befüllt sind, sozusagen. Und diese Form der, ja, dann eben doch wieder Differenzierung zwischen Produkt und sich selbst, die hilft einem dann schon. Oder beziehungsweise einfach zu akzeptieren, dass man ein Material völlig unterschiedlich interpretieren kann und dass beide Interpretationen aber zutreffend sind, ganz subjektiv zutreffend sind. Und dem Kunden aber einfach eine andere Interpretation vorschwebt. Da braucht man dann auch nicht beleidigt sein, aber es liegt halt trotzdem irgendwie so ein bisschen nahe, dass man dann gekränkt ist, wenn das persönliche Werk irgendwie dann doch nicht so gut ankommt, wie man sich das wünscht.
Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Ja. Da sind wir sozusagen jetzt wieder so auf der Ebene, wo es so ein bisschen deckungsgleicher wird, weil man natürlich, wenn man eine Arbeit hat oder wenn das Ergebnis der Arbeit eher etwas ist, was so ein bisschen entpersonalisiert ist, ja, was eher, keine Ahnung, handwerklich ist oder sowas, dann fällt es eigentlich viel leichter, weil dann halt wahrscheinlich auch die Kritik häufig einfach viel mehr an der Sache geübt wird, dass man halt sagt so, ja, okay, das, keine Ahnung, weißt du, wenn ich jetzt was programmiere und sage so, hier, da ist ein Fehler, dann ist da halt ein Fehler. Ja. Aber umgekehrt, wenn du halt sowas machst, wo du halt selber sagst so, yeah, und das bin ich, ja, und dass da sehr viele von eigenen Idealen und Ansprüchen drin stecken und das dann kritisiert wird, dann ist es halt extrem schwer, das nicht auch so ein bisschen als, ja, quasi als Ablehnung der eigenen Person dann zu begreifen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und selbst wenn man sagt, okay, ich kann differenzieren zwischen dem Produkt und der Person. Also wenn du sagst, du magst das Produkt nicht, heißt das nicht, dass du mich nicht magst. Selbst wenn man diese Art von Differenzierung schon hinbekommt, dann fühlt man sich trotzdem dafür angegriffen, dass man nicht sozusagen den anderen so gut verstanden hat, dass man die Lücken in seiner Darstellung mit den richtigen Aspekten befüllt hat. Also man kreidet sich dann selber an oder beziehungsweise unterstellt dem anderen auch, dass er das einem ankreidet, bei der Interpretation versagt zu haben sozusagen. Ne? Das heißt, selbst wenn man sich nicht persönlich beleidigt fühlt, fühlt man sich so ein bisschen angegriffen dafür, dass man es nicht richtig kapiert hat, was der andere wollte. Und auch das muss man halt loswerden. Oder beziehungsweise ich bin tatsächlich gerne angreifbar. Deswegen immer, wenn ich sage, das sollte man loswerden, empfinde ich das gar nicht so. Also ich finde so diese Ups and Downs und auch dieses mal nach einem Kundengespräch traurig zu sein, weil der gesagt hat, das war nichts, finde ich cool. Also ich mag diese Emotionalität der Arbeit und auch die Auseinandersetzung damit, warum das jetzt nicht geklappt hat. Und ich merke, dass ich daran auch total viel schon gelernt habe, was ich in anderen Situationen wieder anwenden kann. Deswegen habe ich gar nicht den Anspruch, immer alles von mir fernzuhalten, was irgendwie kritisch ist. Im Gegenteil. Bring it on, baby.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie wichtig ist es, ein gewisses Selbstbewusstsein und auch ein Selbstwertgefühl dabei zu entwickeln, weil wenn man Dinge produziert, die sich einer wirklich, sage ich mal, objektivierbaren Kritik so weit entziehen, und ich behaupte mal, bei Musik ist das sehr stark der Fall, jetzt bis auf ein paar grundlegende handwerkliche Sachen, wie wichtig ist es da, dass man halt selber so eine gewisse Überzeugung davon hat, dass das, was man da macht, gut ist, weil das sonst sehr schnell ins Wanken geraten kann, weil man sehr wenig sagen kann, jetzt gucken Sie doch mal hier und hier und hier, ja, diese, keine Ahnung, die Pfeiler, auf denen ich ihr Haus gebaut habe, die Statik, die ist okay, das kannst du ja nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so am Anfang, wenn man vielleicht auch noch nicht so viele Erfolge hat, auf die man verweisen kann und wo man sich denken kann, das habe ich gemacht, das war gut, alle haben gesagt, das war gut, dass das schwer sein kann, dann sich nicht selber zu hinterfragen.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube, dass Kritik unterschiedliche Dinge in einem anrichten kann, je nachdem, was für ein Selbstbewusstsein man hat. Ja. Also wenn man unsicher ist und man bekommt viel Kritik für das, was man tut, dann glaube ich, dass man schnell in so eine Form der, ich sage jetzt mal, der Resignation verfällt, die dann folgende Früchte trägt. Nämlich, Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, verzeih. Aber was ich halt so cool fand an der Zusammenarbeit mit Andi war auch, dass es funktioniert hat, dass wir auf einer sehr abstrakten Ebene Konzepte für die Musik erschaffen haben. Also sowas, also auf einer sehr abstrakten emotionalen Ebene. Sowas wie, Andi hat nur gesagt, ich möchte, dass der Spieler sich in diesem Sternsystem am Anfang einsam fühlt. Das war sein Input für die Musik sozusagen. Dann haben wir so Kernemotionen definiert, Einsamkeit, Heimweh, Hoffnung, Traurigkeit, Neugierde, Aufbruch in neue Welten, Angst und sowas. Und haben gesagt, okay, wir orchestrieren dieses Spiel, also ich meine jetzt nicht musikalisch orchestrieren, sondern so von der Dramaturgie her, anhand einer emotionalen Reise. Und dieses Abstrakte darin war für mich auch die musikalische Herausforderung, weil es eben total viel offen gelassen hat. Riesengroßer Interpretationsspielraum. Und ich habe mich darüber gefreut und habe das als Herausforderung gesehen und das hat für mich einen großen Charme des Projektes ausgemacht. Und wenn man jetzt da in so einer Phase kritisiert wird, dann glaube ich, dass man so ein bisschen den Mut verliert, genau das zu tun. Und er übergeht in so eine Phase, eben nach konkreten Inputs zu suchen und dem Auftraggeber dann zu sagen, ich kann diesen Raum nicht selber befüllen, gib mir mehr, gib mir Referenzstücke, Ich habe es zu oft erlebt, dass ich das falsch interpretiert habe oder ganz viel in diesen Raum reingemalt habe, was da gar nicht hingehörte. Deswegen gebt mir mehr Führung. Und dann schaltet man im Kopf auf so einen anderen Modus. Nämlich, dass man sich nicht darüber freut, Freiräume zu bekommen, sondern dass man Angst hat vor Freiräumen, weil man vielleicht scheitern könnte dabei, die zu befüllen. Und eben vorgefertigte Strukturen und konkrete Eingaben braucht und so. Und wenn man es aber schafft, dieses Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten und immer wieder neu vor so einem Vakuum zu stehen, sozusagen, dass man selber erfüllen muss und wo man selber sich selber reinprojizieren muss, dann kommt man, glaube ich, mit dieser Aufgabenstellung besser zurecht und kann sich immer wieder sagen, okay, es ist nichts da, aber ich schaffe, dass da was drin entsteht in diesem luftleeren Raum.
Hattest du Phasen, wo du mit dieser Frage konfrontiert bist, bin ich gut genug? Oder hast du relativ früh Erfolg gehabt und hast gedacht, so alles klar, ich hab's drauf?
Also erstmal gibt es sozusagen die großen Lebenskurven, wo das immer wieder schwankt zwischen, das werde ich niemals schaffen und egal was es ist, ich krieg's immer irgendwie hin. Aber es gibt diese mikroskopischen Kurven sogar auch innerhalb von Projekten, so zwischen zwei Milestones. Wenn die Aufgabenstellung kommt, dann höre ich mich schon selber so die Hände reiben und sagen, okay, das ist cool, das kriege ich hin. Lass uns aufhören zu telefonieren, ich muss jetzt loslegen, ich habe schon eine Idee. Und je näher es dem Zeitpunkt der Übergabe kommt, desto mehr merke ich, dass ich dann sage, oh mein Gott, das wird nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt abschicke, der wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sofort bereuen, mich überhaupt jemals beauftragt zu haben. Und dann schicke ich es dann ab und dann kommt das Feedback und es hat ein bisschen was Kritisches, aber es hat auch sehr viel Positives. Und dann hat man wieder so einen kleinen Push und sagt, okay, so schlimm war es gar nicht, Gott sei Dank. Und widmet sich wieder mit viel Selbstbewusstsein der nächsten Aufgabenstellung. Und dann kommt wieder die Übergabe näher und dann kommt wieder diese Angst, das vielleicht nicht gepackt zu haben. Das heißt, das, was du beschreibst, lange Rede, kurzer Sinn, schwingt in großen Frequenzen, aber es schwingt eben auch in kleinen Frequenzen. Im Moment bin ich in einer Phase, wo die große Frequenz relativ weit oben ist. Also ich traue mir gerade so viel zu, dass ich mir auch viel zu viele Projekte aufgeheizt habe und gerade irgendwie eher so ein pragmatisches Zeitmanagement-Problem habe. Aber es schwingt eben auch im Kleinen und da merke ich eben jeden Monat die Angst, etwas gebaut zu haben, was bei meinem anderen nicht gut ankommt.
Eine Frage habe ich noch und zwar diese Live-Orchesteraufnahme. Das habe ich schon oft gehört von Komponisten. Warum ist das so was Besonderes, wenn dann echte Menschen diese Musik spielen?
Ja, also das Erste ist, dass man so ein bisschen Kontrolle abgibt. Normalerweise, wenn ich in einer virtuellen Musikumgebung arbeite, dann habe ich maximale Kontrolle bis dahin, dass ich einzelne Bögen auf der Violine selber eintragen kann oder was weiß ich. Das heißt, ich habe natürlich handwerklich eine große Herausforderung, aber auf der anderen Seite kann ich im Kleinsten die Motorhaube aufmachen und kleine Schräubchen drehen und das hat das total unter Kontrolle. Bei einer Orchesteraufnahme ist es so, dass man ganz, ganz lange nicht weiß, was passiert. Also es baut sich einfach so eine Spannung auf, wie das dann am Ende klingt. Man hat da keine Kontrolle darüber, sondern man wirft seinen Input in so einen Raum von Leuten, die das auf die gleiche Art und Weise interpretieren, wie wir es die ganze Zeit schon besprochen haben, die also auch ganz viel von sich da reinlegen oder Lücken füllen, die im Notenmaterial eben nicht ganz konkret beschrieben sind. Und weil das so eine Blackbox ist, wo man überhaupt keine Kontrolle hat, man sitzt da in seinem Raum mit den Kopfhörern und muss sich einfach überraschen lassen, ist es so spannend. Und weil es aber doch immer dann doch cool klingt, ne, weil die Leute das ja auch retten können. Die können ja auch die Lücken so auffüllen, dass es über den Input hinaus wächst, dadurch, dass sie da was reininterpretieren und sich selber da reininterpretieren. Das heißt, dadurch, dass es immer irgendwie cool ist bei Orchesteraufnahmen, folgt auf diese lange Zeit der Anspannung und der Unsicherheit, kommt dann ein so starker Erleichterungsmoment, sage ich mal, dass es einfach so vom emotionalen Delta her viel stärker ist, als wenn man in kleinen, winzigen Schritten alles perfekt kontrolliert und dann die, sag ich mal, von 99% Perfektion auf 100% Perfektion hochgestrampelt hat. Weißt du, was ich meine? Also es ist unvorhersehbar und dadurch ist der Moment, wo es dann passiert und wo es sich entfaltet, einfach so was Besonderes.
Ist das auch nochmal speziell? Erstens, weil natürlich jetzt nochmal vielleicht nochmal eine Interpretationsebene dazukommt, so wie die Musiker jeweils das Stück interpretieren, wenn sie es denn dann tatsächlich spielen. Und ich habe aber auch immer das Gefühl, dass dieses, keine Ahnung, dass das halt jetzt sozusagen von einem Orchester live aufgeführt wurde, dass das für einen Musiker doch nochmal was Besonderes ist im Vergleich zu, es wurde im Computer zusammengestöpselt.
Ja. Ja, also beides. Es ist der Aspekt, dass es von ganz vielen Leuten zum Leben erweckt wird und dadurch natürlich auch die Qualität steigt, ist ein ganz, ganz starker Aspekt. Und bei der Aufführung ist es so ein bisschen so eine Sache, weil teilweise merkt man den Orchestermusikern auch an, dass es für sie einfach nur jetzt eine Mucke ist. Also Mucke heißt, dass sie die Kohle dafür kriegen und sich da halt hinsetzen und das jetzt runterspielen. Das zieht dem schon wieder so ein bisschen den Zahn. Ne? Also diese schöne romantische Vorstellung, dass die jetzt irgendwie sich da voll reinhängen in den Notenblatt, meine Aussage zu erkennen und dann selber interpretieren und sich da irgendwie Gedanken machen und das als spannende Herausforderung ansehen und das Projekt cool finden und so weiter. Das hat man manchmal. Also bei Gothic 3 war das total so. Total schön. Das Orchester hat irgendwie alles gegeben, um das zu perfektionieren. Aber manchmal hat man es eben auch nicht und dann fällt diese romantische Vision so ein bisschen in sich zusammen und dann merkt man eher, dass man wirklich halt zusammenarbeitet und sagt, mach das lauter, mach das leiser. Ne? Also so ein bisschen das, was ich gerade sagte, dass man auf einer emotionalen Ebene kommuniziert und sagt, versuch mal die Melancholie da noch ein bisschen hochzuholen und du weißt ja, er ist da gerade einsam, also bau so ein Seufzen auf der Violine ein. Das kann man viel besser machen mit einem Klangkörper, Orchester, der da gerade für bereit ist, als wenn man schon merkt, dass die Leute mit den Augen rollen und sagen, ach komm, jetzt habe ich schon zweimal gespielt, muss ich jetzt noch ein drittes Mal spielen. Also da muss man sagen, kann man nicht pauschal sagen, dass dieser Aspekt, es wird jetzt aufgeführt von Leuten, dass das per se immer irgendwie so ein Heilmittel ist, sondern manchmal ist es auch so, dass man das quasi jetzt in so eine Maschinerie eingibt, die halt manchmal bereit ist, auf diese emotionale Reise zu gehen und manchmal eben auch nicht.
Wird es nochmal realer durch das Orchester? Ich erkenne das von Autoren, wenn die für Computerspiele oder so schreiben und dann ihre Figuren auf einmal im Spiel sind. Oder auch wenn sie für den Film geschrieben haben und dann sehen sie Filmszenen. Also die Dinge, die so vorher in ihrem Kopf existiert haben, sind auf einmal nochmal plastischer und haben auf einmal so eine reale Abbildung. Führt manchmal auch dazu, dass sie am Kotzen sind, weil die Art, wie es verfilmt wurde, ist überhaupt nicht das, was in ihrem Kopf drin gewesen ist. Ja. Aber ist das auch ein Aspekt, dass es dann auf einmal realer wird, dadurch, dass es jetzt von echten Menschen gespielt wird?
Ja, real kann man jetzt auf zwei Weisen interpretieren. Erstens real, weil es klingt echter und authentischer. Ne, für Soundtracks, die versuchen, wie ein Orchester-Soundtrack zu klingen, gibt es im virtuellen Bereich einfach Grenzen, die man mit einem echten Orchester dann wieder durchbrechen kann. Quasi das Uncanny Valley der Musik, wenn du so willst. Ne? Das heißt, da gilt das realer. Aber was du ja, glaube ich, auch meintest mit realer ist, dass man letztendlich mit den Vorgaben, die man macht, ja immer Lücken offen lässt. Also auch auf einem Notenblatt steht ja nur das Wichtigste letztendlich kodiert. Alles andere, alle Lücken zwischen den Hieroglyphen auf dem Notenblatt muss der Spieler selber füllen. Und es wird dadurch realer im Sinne von quasi menschlicher und lebendiger, dass eben ganz viel Seele in der Interpretation zwischen den Informationen steckt, sozusagen. Und das ist, glaube ich, bei einer Figur, die zum Leben erweckt wird, von einem Autor ja auch so. Man schreibt ein Skript, darin wird ganz viel offen gelassen und die subtilen Gesichtsregungen der Performance oder die Art und Weise, wie der Charakter modelliert und texturiert wurde und so weiter, ist dann eben auch dieses lückenhafte Informationen in ein System geben und dann kommt irgendeine Art von erweiterter Interpretation dabei raus und die passt eben oder passt nicht. Das ist das, was du meintest. Man kann als Autor eben auch knatschig sein, dass das was völlig anderes geworden ist, oder als Game of Thrones Fan kann man sagen, das ist ja gar nicht so wie in den Büchern und so, weil es eben anders befüllt ist. Aber es wirkt, da stimme ich dir zu, es wirkt dadurch realer, dass jemand einfach die fehlenden Informationen hinzugefügt hat und ein komplettes Bild daraus gezeichnet hat. Was natürlich anders aussehen kann, als man sich das vorstellt, aber es ist einfach dadurch, dass es jetzt ja ergänzt ist und erweitert ist um alle Informationen, die noch fehlten, wird es dadurch natürlich irgendwie viel greifbarer und viel realer, ja.
Ja, und es tritt ja noch so ein, es geht, tut einen weiteren Schritt in eine zusätzliche Ebene von Existenz sozusagen. Also in dem einen Fall wird aus einfach nur dem Wort auf einmal irgendeine, eine, sei es auch nur scheinbar plastische Abbildung, ja, oder in dem Falle von dem, was bisher nur bei dir oder in deinem Computer existiert hat, wird es auf einmal reproduziert in der realen Welt sogar in dem,
ja,
Fall.
Ja, 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 genau, richtig. Also man kann sich auch selber immer als Kreativer überlegen, in welcher oder auf welcher Achse man denn sozusagen die maximale Umsetzungstreue erwartet. Also damit meine ich Folgendes: Wenn du dir zum Beispiel South Park-Figuren anschaust, könnte man ja sagen, die basieren nach wie vor auf sehr hoher Abstraktion. Also sie haben keine realistische Abbildung ihres Äußeren oder sowas. Sie sind extrem abstrakt. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Idee für einen Charakter, der soll so ein bisschen grundsätzlich grumpy sein und die Lücken werden so befüllt, dass er halt die Augenbrauen runtergezogen hat, aber sonst nichts, dann ist es ja auf der Achse noch nicht alle Lücken gefüllt sozusagen, sodass daraus ein realer, in Anführungsstrichen, Mensch entsteht. Aber auf der Achse der authentischen Charakterzeichnung, dass ein realistischer Charakter, ein relatable human sozusagen dabei rauskommt, da war es den Autoren halt sehr wichtig. Deswegen ist über das Writing selber, über die Stimme, über die, ja, sag ich mal, andere Aspekte, wie diese Persönlichkeit präsentiert wird, da ist sehr, sehr viel Arbeit in investiert worden. Ne? Das heißt, ich kann als Musiker auch sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass es auf der Realismusachse im Sinne von, dass es sich wirklich nach einem echten Orchester anhört, auf 100% getrieben wird. Das ist gar nicht immer notwendig. Wenn mein Kernziel das ist, dass eine bestimmte Emotion ausgelöst wird, dann kann ich das auch auf anderem Weg erreichen, nämlich mit einer ganz abstrakten Instrumentierung oder sogar virtuellen, künstlichen Instrumentierung, die aber perfekt geeignet ist, um diese Emotionen rüberzubringen. Also diese Frage, wie realistisch muss es klingen, das ist natürlich für uns ist das quasi Alltag, dass man sich mit Kunden darüber unterhält, müssen wir jetzt Live-Musiker buchen, müssen wir das mit dem Orchester machen oder nicht. Und das ist immer dann eine ganz interessante Frage, was das Ziel sein soll. Häufig kommt dann sowas wie, ja, Production Value, es muss sich halt irgendwie nach Hollywood anhören. Das sind dann so Parameter, die muss man auch einbeziehen. Aber von der rein künstlerischen Vision her ist es durchaus legitim zu sagen, wir machen einen Soundtrack, der nur aus völlig unrealen Elementen besteht, wenn du so willst.
Ist Orchester auch noch ein Adelstitel? So ein, wenn so viel Aufwand betrieben wird für meinen Soundtrack, dann ist entweder mein Soundtrack oder auch zumindest das Produkt, in dessen Rahmen er erscheint, auch auf eine höhere Ebene von Wertigkeit gehoben?
Ich denke schon, ja. Also das, meine erste Assoziation mit dem, was du gesagt hast, war, dass man als Komponist dadurch so ein gewisses Mindestmaß an zu erwartender Qualität nach außen kommuniziert. Das ist, wenn du sagst, ich bin zum Beispiel Kfz-Mechaniker, dann kann das erstmal alles bedeuten. Dann kann das bedeuten, dass du in der Lage bist, eine Zylinderkopfdichtung zu tauschen. Das Wort gibt es doch, oder? Zylinderkopfdichtung. Es kann aber auch bedeuten, dass du in der Lage bist, ein komplettes Auto selber zu bauen. Und wenn du jetzt eine Orchesterproduktion gemacht hast, dann oder das ist so wie zu sagen, guck mal, dieses Auto habe ich selber gebaut und es fährt und ich habe genug Wissen gehabt, um dieses komplexe Gebilde zum Funktionieren zu bringen, dann kommuniziert man damit erstmal nach außen, dass man eine gewisse handwerkliche Reife entwickelt hat, um diesen Klangkörperorchester zu bedienen, in Anführungsstrichen. Das ist also, wenn du so willst, so eine Art Adelstitel oder vielleicht eher Doktortitel, weil es einfach Erfahrung und Expertise in einem bestimmten Bereich belegt. Ja? Dann hattest du ja gesagt, dass quasi die Produktqualität durch diese Orchesterproduktion auch nach außen hin geadelt wird. Das ist natürlich auch richtig. Ne? Also der Production Value Aspekt spielt eine ganz große Rolle. Ist auch häufig der Grund, warum Orchester beauftragt werden. Für mich persönlich spielt das auch eine Rolle, aber ich bin immer eher darauf aus, dass die emotionale Botschaft ankommt. Und das ist mir persönlich wichtiger. Deswegen würde ich auf diesen Doktortitel sozusagen eigentlich auch verzichten.
Okay, wunderbar. Das würde ich sagen, sind schöne Schlussworte. Kai, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Das war super. Hat Spaß gemacht.
Ich fand das auch super, muss sagen. Ich fand das sehr erhellend. Vor allem jetzt habe ich tatsächlich echt sehr schöne Einblicke bekommen in das, was du da so machst. Das fand ich sehr schön und vor allem sehr reflektiert. Mhm. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.
Und ja, dann auch an euch da draußen. Vielen Dank. Vielen Dank insbesondere, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Meine Damen und Herren, das war es mit den Anekdoten. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis demnächst.